Wir sind momentan in einer Predigtserie Kingdom Come, das Reich Gottes bricht herein, durch die Apostelgeschichte. Und heute werden wir diese Predigtserie kurz pausieren. Es wird nächstes Mal wieder weitergehen damit, weil er heute so der Start ist nach der Sommerpause. Wir steigen in den Herbst ein. Und das, worüber wir heute reden wollen, ist nicht aus der Predigtserie, aber es ist schon thematisch verwandt mit der Predigtserie. Heute geht es darum, eine Reich-Gottes-Haltung einzunehmen. Und nur ganz kurz zur Erinnerung, bevor wir loslegen, was ist das Reich Gottes? Das ist ein ganz wichtiges Konzept in der Bibel. Es ist gut, wenn man das versteht, weil es auch praktisch für unser Leben riesengroße Auswirkungen hat. Das Reich Gottes, kurz gesagt, ist das, wo Gott regiert, wo Jesus regiert, da, wo sein Wille passiert. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, ja, weil im Himmel passiert sein Wille. Also so wie es im Himmel ist, wie im Himmel, so auf Erden. So soll auch auf Erden sein Wille passieren. Das heißt, es sollen himmlische Zustände sich auf Erden ausbreiten. Darum geht es beim Reich Gottes. Es geht da nicht um ein geografisches Reich. Ja, es ist nicht so, im biblischen Denken ist es nicht so unbedingt so wie wir das Reich Großbritannien oder so, das Königreich oder irgend sowas, sondern das Reich vom David zum Beispiel, das war da, wo der König David Einfluss gehabt hat. Und das Reich von Gott ist da der Herrschaftsbereich eigentlich von Gott. Und wir reden oft, was das Reich Gottes betrifft, vom Schon und vom Noch Nicht. Ja? Und was das bedeutet, das Schon und Noch Nicht ist, schon ist, wie es im Himmel jetzt schon ist. Ja? Schon ist, wenn Jesus wiederkommt, wo nur mehr sein Wille passieren wird. Es ist das Schon. Okay? Das heißt, im Schon. Und schon, weil es jetzt schon so ist, nicht nur sein wird. Ja? Wenn das Reich Gottes hereinbricht, dann erleben wir das schon vom Reich Gottes. Es passiert schon. Und wenn das schon im Schon, ja, da passiert schon Heilung zum Beispiel. Da passiert schon Beziehungsheilung. Da passiert schon, dass Leute Jesus kennenlernen, ihn lieben lernen. Da passiert schon, dass Armut bekämpft wird und so weiter. Ja? Und im Noch Nicht, da warten wir noch auf das, dass diese zukünftige Realität hereinbricht. Das heißt, wir müssen diese beiden Realitäten in Spannung halten, weil wir leben noch immer in einer Welt, wo es Krieg gibt, wo es Krankheit gibt, wo es Leid gibt, wo es alle Auswirkungen gibt von dem, dass die Welt von Gott getrennt ist. Aber weil Jesus für uns gestorben ist und den Sieg errungen hat und der Heilige Geist gekommen ist, erleben wir, dass das Reich Gottes, diese zukünftige Realität, jetzt schon hereinbricht. Und deswegen erleben wir Heilung, zum Beispiel. Jetzt ist es nicht so etwas, was man sich irgendwie so halb aufteilen muss oder irgendwie Viertel, Dreiviertel. Ja? Also Spannung halten heißt nicht, ich nehme jetzt das Thema Heilung, weil das einfach ein gutes Beispiel ist. Ich bete für wen um Heilung und vielleicht wird die Person geheilt, vielleicht nicht, beides ist okay. Ja? Es ist nicht, was ich mit dem Schon noch nicht meine. Man soll es auch nicht anders aufteilen. Also zum Beispiel gibt es Teile der Kirche, die teilen das irgendwie so in Dreiviertel schon und Viertel noch nicht auf. Ja? Also die können nicht damit umgehen, wenn jemand nicht geheilt wird zum Beispiel. Die können mit Leid nicht umgehen. Das passt nicht ins Bild. Ja? Also die erwarten, dass jetzt schon im Prinzip fast so ist, wie es sein wird im Himmel, ja, insgesamt. Und dann, wenn jemand nicht geheilt wird, kann man es schwer erklären, warum wird die Person nicht geheilt und so. Und da hat man viele Schwierigkeiten damit. Dann gibt es andere Teile der Kirche, die teilen es eher in so drei Viertel noch nicht und ein Viertel schon auf. Ja. Also da ist in den Theologien, sage ich einmal, ist dann vielleicht so, dass Leid überbetont wird. Leid ist oft was Gutes. Krankheit ist oft was Gutes, weil wenn man recht leidet, dann wird man noch heiliger so auf die Art. Ja, also ich sage, das ist sehr überspitzt. Aber man kann in beide Fallen tappen. Und sogar wenn man sich 50-50 aufteilt, auch das ist nicht gemeint. Was gemeint ist, ist beides in Spannung halten. Das heißt, Thema Heilung nur als Beispiel, wenn ich für jemanden um Heilung bete, dann erwarte ich, dass das Reich Gottes hereinbricht. Ja? Das ist das, was ich will. Ich will, dass die Person geheilt wird ohne Wenn und Aber. Das Reich Gottes, die himmlischen Realitäten, wo es keine Krankheit gibt, sollen hereinbrechen. Ja? Und dann, vielleicht wird die Person geheilt und das erleben wir. Und wir freuen uns, wir jubeln, wir geben Gott die Ehre, weil er derjenige ist, der heilt. Vielleicht wird die Person nicht sofort geheilt, vielleicht später oder vielleicht auch gar nicht. Ja? Und dann kommt es noch nicht ins Spiel. Und wir wissen, ja, wir erleben noch diese Realitäten von dieser Welt. Wir können damit umgehen. Aber das Schöne am noch nicht ist, dass Gott letztlich alles, sogar das Leid und sogar die Krankheit ist in dem Beispiel, letztlich so verwenden kann, dass er verherrlicht wird und dass es zu unserem Besten dient. Das ist das Versprechen, sogar im noch nicht. Ja? Und was wir wissen ist, dass eines Tages, dass das noch nicht nur temporär ist, ja? Dass eines Tages wird es kein noch nicht mehr geben. Da wird nur mehr das Reich Gottes alles in allem sein und es wird keine Krankheit mehr geben. Das heißt, in der Spannung vom Schon und noch nicht zu leben, hat viel mit Vertrauen auf Gott zu tun. Wir leben in einem Zeitalter, in dem das Reich der Finsternis, wie die Bibel das beschreibt, noch immer das Sagen hat. Ein Beispiel davon, der Satan, der Widersacher Gottes, wird in der Bibel der Gott dieser Welt genannt. Und das Wort, das als Welt oft übersetzt wird, also auch in der Bibelstelle, die ich gleich lesen werde, ist eigentlich Äon im Griechischen. Das kann man mehr auch als Zeitalter verstehen. Ja, also es ist also die Welt, ja, also Gott dieses Zeitalters, okay, in dem wir jetzt sind. In 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4 sehen wir das zum Beispiel. Da steht: Wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, und da haben wir dieses Wort Äon, also das Zeitalter, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und bei jeder einzelnen durch das Reich der Finsternis direkt oder indirekt verursachten Sache in unserem Leben, von der wir leiden, ja, wie Krankheit oder anderes Leid, ist Gottes Versprechen, dass er das letztlich zu seiner Herrlichkeit und zu unserem Besten verwenden wird. Das heißt, wenn Heilung nicht passiert, können wir damit umgehen, weil wir erleben und wissen, dass er alles zum Besten verwendet. Und manchmal verstehen wir nachher, wie er das zum Besten verwendet wird und manchmal nicht. Aber wir müssen es nicht verstehen, weil wir vertrauen nicht, nachdem er uns alles erklärt hat, und dann sagen wir, naja, okay, der Plan ist okay. Sondern wir vertrauen ihm, weil wir wissen, wie er ist und weil wir ihn kennen. Und das ist es noch nicht. Und nochmal zurück zum Schon. Ja, Schon bedeutet, wir sind das Volk des Reiches Gottes in der Bibel. Elisabeth hat gerade im Abendmahl gesagt, wir sind Könige und Priester, ja, in seinem Volk, in diesem neuen Volk. Wir dienen dem König des Reiches Gottes. Wir haben in jeder Hinsicht den Auftrag, das Reich Gottes hereinbrechen zu lassen. Ein Beispiel davon: Bei der Aussendung von den 72 Jüngern gibt Jesus den Jüngern einen Auftrag. In Lukas 10, Vers 9 sagt er: Heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Der Vers bringt es sehr gut zusammen. Ja? Darum geht's. Und dieser Auftrag hat nicht nur ihnen gegolten, der gilt auch uns. Der John Piper ist ein bekannter christlicher Leiter und Pastor, der kommentiert diesen Vers, so Lukas 10, Vers 9, kommentiert er auf folgende Art und Weise. Er sagt: Heilung ist eine sichtbare Manifestation dafür, dass das Reich Gottes gegenüber dem Reich Satans an Boden gewinnt. Und es ist ein Vorbote des bevorstehenden endgültigen Triumphs Gottes. Wenn wir um Heilung beten, ist das eine Art, wie wir beten: Dein Reich komme. Und ich finde, er hat es so richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte es noch einmal lesen. Heilung ist eine sichtbare Manifestation dafür, dass das Reich Gottes gegenüber dem Reich Satans an Boden gewinnt. Und es ist ein Vorbote des bevorstehenden endgültigen Triumphs Gottes. Da ist die Rede davon, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn das Reich der Finsternis endgültig für alle Zeit besiegt wird, vorbei sein wird. Wenn wir um Heilung beten, ist das eine Art, wie wir beten: Dein Reich komme. Das heißt, Spannung halten im Schon und noch nicht vom Reich Gottes. Und ich weiß, das klingt immer so ein bisschen technisch, aber Spannung halten heißt, wir erwarten immer und zu jeder Zeit, dass sein Reich hereinbricht. Aber dort, wo wir noch die Effekte vom Reich Satans sehen oder auch selber darunter leiden, dann wissen wir, dass das nur temporär ist und dass Gott das, sogar das, zu seiner Herrlichkeit und zu unserem Besten verwenden wird. So groß ist er, er sitzt auf dem Thron und wir vertrauen ihm. Er ist absolut souverän. Und so schaut eine Reich-Gottes-Haltung aus. Es hat damit zu tun, dass wir unseren Blick auf die künftigen Realitäten haben, ja, auf diesen endgültigen Triumph, unsere Hoffnung auf Jesus, dass wir erwarten, dass er im Hier und Jetzt wirkt. Und das heißt, eine Reich-Gottes-Haltung ist enorm positiv und hoffnungsvoll und gleichzeitig absolut realistisch. Okay, was erwartet uns in der Zukunft? Und jetzt steige ich so ein bisschen in den Vortext vom heutigen Text ein. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 16 bis 18. Da steht: Denn der Herr selbst, also Jesus, der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Jetzt, böse Zungen behaupten oft, dass das eine Hoffnung beschreibt, mit der Christen auf eine Zukunft vertröstet werden, um sich quasi hier im Hier und Jetzt in ihr Leid zu fügen. Ja? Aber heute werden wir weiterlesen und sehen, und wenn wir uns das ganz genau anschauen und sehen, warum diese Hoffnung eine riesengroße, echte, wahre Hoffnung für das Hier und Jetzt ist. Weil sie dazu führt, dass wir eben diese Reich-Gottes-Haltung in dieser Welt, im Hier und Jetzt, einnehmen. In Vers 18, im nächsten Vers steht dann, also den ich gerade gelesen habe eigentlich, steht: Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Und wie das geht und warum das so ein Trost ist, werden wir uns heute anschauen. Eine Reich-Gottes-Haltung hat viele Elemente und heute werden wir uns ein paar davon anschauen. Und das erste Element, das ich mir anschauen will, ist die richtige Perspektive. Die richtige Perspektive. Und jetzt steigen wir in den eigentlichen Text von heute ein. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 1 bis 3 jetzt erst einmal. Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird. Also das, was ich gerade gelesen habe. Denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben. Über die Jahrhunderte und besonders in der Moderne hat es immer wieder so Leute gegeben, die gewusst haben, wann Jesus wiederkommt, ja. Und wenn irgendwer überzeugt ist, dass Gott ihm einen genauen Zeitpunkt gesagt hat, dann ist er normalerweise ein falscher Prophet, Sektenführer, vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig oder zumindest hat er schlechte Theologie. Okay? Weil die Bibel ist ganz klar, dass es niemand weiß. Ja? Niemand weiß den Zeitpunkt. Aber wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das alle Christen eint, steht: Er, also Jesus, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wenn das geschieht, wenn Jesus wiederkommt, dann wird das alles auf den Kopf stellen. Es wird alles auf den Kopf stellen. Wir reden oft darüber, dass das Reich Gottes das umgekehrte Reich ist, ja? Weil alles im Reich Gottes umgekehrt funktioniert wie in der Welt. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Herrscher sind die, die dienen. Ja? Alles funktioniert einfach konträr zu dem Zeitalter der Finsternis, das wir die Welt nennen. Und wenn das Reich Gottes in Fülle hereinbricht und das andere Zeitalter auf einmal vorbei ist, dann wird auch alles, worauf Menschen ihre Sicherheit gebaut haben, das nicht Jesus heißt, schlagartig vorbei sein. Jede Identität, die nicht auf Jesus gebaut ist, ist kaputt. Jede Sicherheit, die nicht auf Jesus gebaut ist, weg. Jeder scheinbare Frieden, der nicht auf Jesus gebaut ist, weg. Alles wird vergehen. Und das ist für Menschen, die nicht auf das Fundament von Jesus gebaut haben, der ultimative Super-GAU. Es ist furchtbar, ja? Also der ultimative Sturm. Wenn alles, worauf du dein Leben gesetzt hast, alles, worauf du dein Leben gebaut hast, deine Freude gebaut hast, deine Sicherheit, alles, wer du bist, wo du deine Identität, alles Sinnstiftende, worauf du gebaut hast, von einem Moment zum nächsten kaputt ist und wertlos und weg. Und deswegen steht in Vers 3, wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Dann wird es kein Entkommen geben. Aber wie steht es mit denen, die im Hier und Jetzt auf das Fundament Jesus bauen? Die wir die gute Nachricht vom Kreuz angenommen haben, das Geschenk Gottes, seine Gnade. Er hat uns erlöst, wie wir vorher gehört haben. Er hat uns freigekauft. Wie wird es mit uns ausschauen? Vers 4. Aber ihr, liebe Brüder und Schwestern, natürlich, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Das heißt nicht, dass wir es wissen werden. Das heißt nur, wir werden nicht überrascht sein auf die Art und Weise wie die anderen, sondern dann steht, denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Das heißt, für uns, ja, wird es ein wunderbarer Tag, der wunderbarste Tag. Es wird der Moment sein, wo alle Versprechen, die wir jetzt haben und die wir wissen, dass wir sie haben und auf die wir hoffen und alles, was uns versprochen ist, unser ganzes Erbe, wird greifbar in dem Moment. Es wird der beste Tag überhaupt. Ja. Wenn du dein Leben auf Jesus baust, weil alles andere wird vergehen. Und deshalb leben wir jetzt schon mit Zukunftsorientierung auf diesen Tag hin. In Vers 6 steht, seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Seht ihr? Wir haben eine andere Perspektive. Wir haben eine andere Zukunft. Ich habe ein Zitat von Lutz Kettwig. Der Lutz Kettwig ist mein Onkel. Er ist nicht mehr am Leben. Er hat zeitlang auch, also er war sein Leben lang fast auf Schloss Klaus. Und eine Zeit lang war er auch Direktor von Schloss Klaus. Ist ein christliches Zentrum, das manche von euch vielleicht kennen. Und er hat Folgendes gesagt, und es ist ein Zitat, das mir wirklich, wirklich gut gefällt. Er hat gesagt, und das hat er oft gesagt, er war so bekannt dafür. Er hat gesagt, die Welt lebt auf den Tod zu, aber Christen sterben dem Leben entgegen. Die Welt lebt auf den Tod zu, aber Christen sterben dem Leben entgegen. In dem einen Satz steckt sehr viel drinnen. Aber was auf jeden Fall auch drinnen steckt, ist, auch da sieht man, das Reich Gottes ist umgekehrt. Ja, es funktioniert komplett konträr zu dem, wie die Welt funktioniert. Und wir Christen leben mit einer Ewigkeitsperspektive für Jesus, für sein Reich, auch im Hier und Jetzt. Es geht uns um ihn, um seine Sache, und das ist die richtige Perspektive. Das erste Element einer Reich Gottes Haltung. Das zweite Element, das ich heute teilen will, ist Innigkeit mit Jesus. Innigkeit mit Jesus. Ich lese in 1. Thessalonicher weiter, Vers 7. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen, und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Und da sehen wir jetzt schon, ich glaube, manche von uns müssen das noch einmal hören, was da in Vers 9 steht. Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus. Das ist der Grund, warum wir uns freuen auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir gestraft werden. Die Strafe, die wir verdient haben, hat Jesus am Kreuz getragen. Gott ist nicht ungerecht. Er bestraft Dinge nicht zweimal. Es ist vollkommen bezahlt worden. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Aber es geht sogar noch weiter. Da steht nicht nur, er hat die Strafe getragen. Da steht, er wollte dich nicht strafen, er wollte dich retten. Verstehst du? Er wollte dich nicht strafen, er wollte dich retten. Deswegen ist er in die Welt gekommen. Das ist das, was du ihm bedeutest. Und manche Christen, wir fallen ein bisschen in dieses Muster, dass wir durchs Leben gehen und noch immer irgendwie denken, er will uns strafen, wenn er uns schon nicht strafen wollte, wie wir ihn noch nicht mal gekannt haben, weil er gekommen ist, weil er uns retten wollte. Ja? Und das hat er uns gerettet. Und das muss wirklich vom Kopf ins Herz gehen. Das ist ganz wichtig. Okay, hier geht's um Innigkeit mit Jesus. Und zwar mit dem wahren Jesus, mit dem echten Jesus. Wie ich gerade gesagt habe, es ist nicht ein Jesus, der darauf aus ist, dich zu strafen, der nur darauf wartet, auf das Nächste, was du falsch machst, wo du nicht sicher bist, woran du bist. Ja, das ist nicht der wahre Jesus. Der wahre Jesus ist gekommen, weil er dich retten wollte. Er hat alles für dich gegeben. Er liebt dich. Er ist gut. Er ärgert sich auch nicht jetzt über dich und er ist dir auch jetzt nicht böse, sondern er ist für dich und er liebt dich und er will dein Bestes. Und er hat alles für dich gegeben, damit es nicht um deine Leistung geht, sondern darum geht, was er für dich getan hat. Es ist reine Gnade und das ist das Evangelium. In Vers 9 steht, denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Und das ist das, was er für dich gemacht hat. Im ersten Johannesbrief sagt der Apostel Johannes was sehr Ähnliches. Kapitel 4, Vers 17. Wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts, ja, das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt, den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Und jetzt steht, wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen leben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er wollte dich nicht strafen, er wollte dich retten. Er liebt dich und du hast diese Verbindung mit ihm, diese innige Verbindung. Und weil er dich so liebt, kannst du jetzt leben und kannst du jetzt andere lieben. Und das ist in einer Reich-Gottes-Haltung wichtig, wenn das Reich Gottes durch dich hereinbrechen soll, wenn seine Liebe durch dich in die Welt hereinbrechen soll, musst du auch wissen, dass du geliebt bist. Innigkeit mit Jesus hat viel zu tun damit, dass wir Jesus kennen, wissen, wie er ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir mit einer gelebten Wahrheit. In Vers 8 steht, also jetzt bin ich wieder in 1. Thessalonicher 5, wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Also, da steht zuerst einmal ein klarer Kopf. Wir sollen einen klaren Kopf behalten. Wir sollen auf das fokussieren, was zählt, auf die Dinge, die wichtig sind. Und unseren Kopf nicht mit allen möglichen Dingen füllen, die nicht hilfreich sind. Ja? Klaren Kopf behalten. Wir sollen uns wappnen, steht da. Warum sollen wir uns wappnen? Wir haben vorher schon gehört, wir sind in einem Kampf. Ja? Nicht gegen Menschen, aber zwei Reiche prallen aufeinander in dieser Welt. Und Gott ist absolut souverän, er steht drüber. Aber in dieser Welt prallen zwei Reiche aufeinander und er will uns verwenden, damit durch uns das Reich Gottes hereinbricht und auf und quasi das Reich der Finsternis attackiert. Ja? Das heißt, wir stehen in einem Kampf. Und in diesem Kampf müssen wir uns wappnen. Wir brauchen Waffen. Und es gibt verschiedene Stellen im Neuen Testament, die das auch ansprechen. Aber hier steht, wir sollen uns wappnen mit Glaube. Ja? Mit Glaube. Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir wissen, wem wir vertrauen. Dass wir Jesus vertrauen. Dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dass er unser Fundament ist, dass er unser Fels ist. Mit Glauben hat es zu tun. Es hat zu tun mit Liebe. Wir sollen uns mit Liebe wappnen, steht da. Und da habe ich gerade schon drüber geredet. Sich mit Liebe wappnen heißt, zu wissen, dass ich in Jesus geliebt bin. Und dann steht da, wir sollen uns schützen. Wir sollen uns schützen mit der Hoffnung auf Erlösung. Mit dieser Hoffnung auf Erlösung. Er hat uns erlöst und wir haben jetzt schon, wir erleben jetzt schon viele Auswirkungen davon und eines Tages werden wir das Komplettpaket erleben. Und jetzt haben wir diese Hoffnung, aber in der Bibel, wenn da im Neuen Testament vor allem von Hoffnung die Rede ist, ist nicht die Rede so, ja, hoffentlich wird was, sondern es ist eine sichere Hoffnung, das ist, es wird passieren, darauf setzen wir. Ja? Das ist, ich weiß das, ich bin überzeugt davon, da ist meine Hoffnung, da geht's hin, so wird es sein. Und diese Hoffnung kann uns niemand nehmen, egal was um uns herum passiert. Also, Innigkeit mit dem wahren Jesus führt in eine geliebte Wahrheit. Und das ist ein extrem wichtiges Element einer Reich-Gottes-Haltung. Also, wir haben schon gehabt, richtige Perspektive, Innigkeit mit Jesus. Und das nächste Element, das ich anschauen will, ist Leben in Gemeinschaft als Teil von lokaler Kirche. Und ich lese jetzt 1. Thessalonicher 5, Verse 11 und 13b bis 15. Was ich auslasse, werde ich im nächsten Punkt dann lesen. Also, Vers 11. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Wir sind als Kirche ein Leib. Wir sind ein Volk, ja, das Volk des Reiches Gottes. Und diese Invasion vom Reich Gottes in eine Ära der Dunkelheit hinein, die durch uns, durch die Armee des Reiches Gottes geschieht, ist nicht ohne. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und wir sind auch füreinander verantwortlich. Ja? Bei uns wird niemand zurückgelassen am Schlachtfeld. Ja? Wir sind füreinander verantwortlich. Jeder, der glaubt, er kann seinen christlichen Glauben so als Einzelkampf, als Einzelsport kämpfen, macht sich selbst verwundbar. Es ist sogar so, im Neuen Testament kommt es nicht vor. Es gibt im Neuen Testament kein Christenleben alleine, das nicht Teil der Kirche ist. Der Gedanke ist im Neuen Testament so fremd, dass es eigentlich nicht mal vorkommt. Ja? Also es kommt nur vor, dass wir Teil von Kirche sind und wie das ausschaut. Aber also der Gedanke ist eine westliche Erfindung und hat nichts mit Gottes Wort zu tun, dass ich ohne Kirche das christliche Leben leben kann. Weil man entzieht sich dadurch seiner gottgegebenen Verantwortung für andere. Ja? Es geht nicht mal nur darum, dass ich was erhalte. Es geht darum, dass ich den anderen was raube, was ich ihnen bringen soll, als Teil von Kirche. Ja. Und diese Verse, die wir gerade gelesen haben, sind sehr wichtig, weil die beschreiben das innere Leben der Reich Gottes Armee. Ja. Wir sind aufgefordert, einander Mut zu machen. Einander Mut zu machen. Selbsterklärend. Einander zu stärken. Ja. Haben wir das zum Ziel, dass wir einander stärken? Frieden untereinander zu halten. Ja. Frieden untereinander halten heißt nicht einfach, naja, mit der Person tue ich mir schwer, ich gehe aus dem Weg. Überhaupt nicht. Frieden zu halten ist aktiv. Und in dem Kontext einer lokalen Kirche gibt es unterschiedliche Leute, die eng zusammenkommen. Und dann gibt es Reibungen und dann gibt es Konflikte. Und dann ist es eine Möglichkeit, wo wir vergeben können, wo wir aufeinander zugehen können, wo wir das lernen können, was es bedeutet, Frieden zu halten. Und wir wachsen daran. Dann steht da, einander ins Gewissen reden, damit es keine Faulheit unter uns gibt, sondern damit sich alle so fleißig, ja, und mit voller Kraft fürs Reich Gottes einsetzen. Den Ängstlichen unter uns Mut machen und mit den Schwachen behutsam umgehen, auch um sie zu stärken und mit allen Geduld zu haben. Manchmal muss uns auch bewusst sein, dass die anderen mit uns Geduld haben müssen. Ja. Eine Armee, durch die das Reich Gottes hereinbrechen soll, in der aber nicht die Auswirkung vom Reich Gottes präsent ist und sichtbar wird, wird versagen. Ja, wir können nicht was in die Welt bringen, was nicht in uns vorherrscht. Ja. Das heißt, dieses Element ist ein enorm wichtiges Element von einer Reich Gottes Haltung für uns persönlich und für uns als Kirche. Und übrigens, diese Sachen, ja, in einander Mut machen, Frieden halten und so weiter, das funktioniert nur im Kontext einer lokalen Kirche. Natürlich, der Leib Christi ist die weltweite Kirche. Ja, alle, die zu Jesus gehören, in der ganzen Welt und durch alle Zeiten hindurch. Aber ich kann nicht jetzt sagen, quasi ich lebe jetzt mein Christsein so alleine vor mich hin, ja, und ich bin eh Teil vom Leib Christi insgesamt. Weil das Ding ist, Wie funktioniert das, dass wir einander Mut machen und so weiter? Du kannst vielleicht sagen, okay, ich bete mit ein paar anderen Christen manchmal oder habe Freundschaften. Ich traue mir sagen, dass wer das so lebt, ja, der wird wahrscheinlich eher Leute um sich sammeln, mit denen er sowieso gut kann. Also mit Frieden halten lernt man im Kontext von einer echten lokalen Kirche, wo es wirklich unterschiedliche Leute gibt. Leute, mit denen man nicht so gut kann. Und wir lernen miteinander. Und das ist ein Abenteuer und das ist eine wunderbare Sache. Aber diese Sachen kann man praktisch betrachtet nur ausleben, wenn man Teil einer lokalen Kirche ist. Es gibt keinen anderen Weg. Also, ich habe bis jetzt drei Elemente angeschaut. Richtige Perspektive, Innigkeit mit Jesus und Leben in Gemeinschaft. Füreinander als Teil der lokalen Kirche. Noch ein Element. Leben unter Autorität. Ich lese jetzt die Verse 12 und 13a. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Wir stehen alle unter der Autorität Gottes. Und in der lokalen Kirche gibt es Pastoren, die von Gott Verantwortung und Autorität für die Mitglieder der Kirche bekommen. Und eine Armee funktioniert nicht, wenn es keine Autorität und Unterordnung gibt. Im Reich Gottes ist es ein wirklich wichtiges Prinzip. Und ich habe es da, aus diesen Versen möchte ich mir zwei Sachen anschauen. Ja, erstens, was steckt drinnen über die Aufgabe von Leitern? Und zweitens, was steht drinnen über die Aufgabe von Mitgliedern einer lokalen Kirche? Ich möchte den Vers 12 nochmal lesen, diesmal in der Elberfelder Übersetzung, weil die ein bisschen näher am Griechischen dran ist. Da steht, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Das sind ein paar Elemente. Erstens, unter euch wirken. Die Leiter, die Pastoren, die wirken unter euch, ja, also im Leib Christi, im lokalen Leib Christi. Und dieses Bild von unter euch wirken, es hat mich ein bisschen erinnert, einerseits an einen Weinstock. Ja, es ist so, manche Sachen werden zurückgeschnitten, manche dürfen wachsen. Ja, also das ist auch ein biblisches Bild. Es hat mich auch erinnert einfach an eine Schafherde. Ja, und letztlich ist es so, dass der eigentliche Weingärtner, ja, der eigentliche Hirte ist Jesus. Jesus ist derjenige, er ist eigentlich so der einzige Chef. Ja. Aber das Ziel ist, dass die Leiter der lokalen Gemeinde so auf die Art Unterhirten sind in seinem Sinne. Das heißt, die Aufgabe von Leitern, von Pastoren ist, dass wir versuchen, in seinem Sinne unter den Menschen, die Teil der Gemeinde sind, zu wirken. Und was wir jetzt ist ganz persönlich, Dieter und ich, wir haben die Erfahrung gemacht, und am Anfang hat uns das so richtig überrascht eigentlich, dass wenn man Verantwortung für etwas bekommt, für eine Gruppe, für eine Kirche, je nachdem, dann gibt einem Gott einen besonderen Blick, den man vorher nicht gehabt hat, für diese Gruppe. Also wir haben das so erlebt und das hat uns am Anfang wirklich überrascht. Er rüstet Leute auch aus, dass sie das machen können, weil wir sind auch ganz normale Menschen und es funktioniert alles, weil er das macht. Dann, was steht noch da? Also unter euch wirken, es steht auch dort euch vorstehen und das kann man auch sogar übersetzen als über euch regieren. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen in unserer Kultur sehr kontrovers, aber ich wollte es nicht abmildern. Es steht da, euch vorstehen oder über euch regieren im Herrn. Und das ist ein wichtiger Zusatz. Die Erwartung ist, dass Leiter einer Kirche die Menschen in der Kirche tatsächlich leiten. Vorstehen und regieren über, das sind wirklich starke Worte, aber genauso stark ist auch die Verantwortung von diesem im Herrn. Ja. Das Ziel ist, dass Leiter dazu beitragen, dass Mitglieder der Kirche letztlich von Jesus regiert werden. Das ist das Ziel. Ja? Das heißt, was Leiter betrifft, wenn Leiter auf eine Art und Weise ihre Verantwortung ausüben, die nicht im Herrn ist, dann gibt es ziemlich krasse Warnungen auch im Neuen Testament gegen die Leiter. Also da habe ich jetzt nicht Zeit dafür, das alles anzuschauen, aber das ist sehr ernst zu nehmen. Das heißt, ja, also das Ziel ist, dass Leiter dazu beitragen, dass Mitglieder der Kirche letztlich von Jesus regiert werden. Dann steht da noch eins, zurechtweisen, euch zurechtweisen. Auch das ist wirklich schwierig, der ganze Punkt ist, glaube ich, schwierig in unserer Kultur. Aber drum ist auch wichtig, dass wir darüber reden. Weil in jeder Kultur gibt es unterschiedliche Dinge, die schwierig sind vom Reich Gottes. Und das sind genau die Dinge, die manchmal auch herausgefordert werden müssen. Und da steht euch zurechtweisen. Und das bedeutet eben, also warnen, zurechtweisen. In der Neues Leben steht, in Neues Leben Übersetzung steht, warnen euch vor dem, was falsch ist. Ja, das ist ein bisschen umschrieben. Und das ist auch eine wichtige Verantwortung von Leitern einer Kirche. Und wir versuchen, das auch wahrzunehmen. Genau, ein wichtiger Teil unserer Aufgabe. So viel zu dem, was da steht über Leiter. Dann steht, wenn man sich das anschaut, da steckt auch viel drinnen, was Mitglieder betrifft einer lokalen Kirche. Ja? Und nicht nur Mitglieder, ist jeder, also wir auch, sind unter Leiterschaft, die Jeder und ich. Ein Leiter, der nicht unter Leiterschaft steht, ist extrem gefährlich. Ja? Also, erstens einmal, es geht darum, sich freiwillig unter die Autorität zu stellen, damit die Leiter ihre Verantwortung wahrnehmen können. Also über euch im Herrn regieren, euch zurechtweisen, euch warnen und so weiter. Es liegt an jedem Einzelnen, ob ich das eigentlich zulasse. Ja? Es gibt ja keinen Zwang. Ich kann entscheiden, ob ich das zulassen will in meinem Leben. Und wir erleben auch beides. Also wir erleben Menschen, die das nicht zulassen und wir erleben Menschen, die das schon zulassen. Und es ist dann letztlich nicht unsere Verantwortung, wenn Menschen das nicht zulassen. Wir können nur so weit leiten, wie eine Person sich leiten lässt. Und das heißt, wenn du im Reich Gottes weiterkommen willst, dann liegt es auch an dir, dich zu entscheiden, es zuzulassen, Autorität in deinem Leben zuzulassen. Und übrigens, für mich, also ich bin der Meinung, sich zu einer Kirche zu stellen, sich also Teil einer Kirche zu sein, diese Entscheidung, ja, hat auch letztlich viel damit zu tun, kann ich diesen Leitern vertrauen? Wir sind nicht perfekt, keiner ist perfekt, wir machen Fehler. Wir haben auch schon Leute gehabt von euch, manche, die auf uns zugekommen sind und mit uns über was geredet haben, wo wir was nicht gut gemacht haben. Um das geht es nicht. Ja? Aber es geht um dieses grundsätzliche, kann ich den Leitern vertrauen und kann ich das hier machen, dass ich mich unter diese Autorität stelle? Weil das ein wichtiger Teil ist, von Teil des Leibes Christi zu sein. Und dann steht noch was da, nämlich die Leiter anerkennen und ihnen Respekt entgegenbringen und in Vers 12 und dann in Vers 13 ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Jetzt, unsere Kultur in der Vineyard Linz ist ziemlich locker eigentlich. Ja, wir haben viel Spaß, ja, und wir nehmen uns selber nicht ganz so ernst. Und das ist gut so, ja, wir sind als Leiter sehr zugänglich. Wir versuchen auch offen und ehrlich zu sein, auch bei Sachen, wo wir Schwierigkeiten haben. Aber unsere Funktion, diese Kirche zu leiten, nehmen wir sehr ernst. Und deswegen erwarten wir uns auch, dass uns Respekt entgegengebracht wird. Und ich sage das, weil das hier in den Versen ist. Ich sage das nicht, weil das nicht geschieht. Die Wahrheit ist nämlich, dass wir unsere Gemeinde wirklich, wir lieben unsere Kirche. Und viele von euch, ihr macht es. Und ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn wir von euch diesen Dank spüren, diese Liebe spüren, ja, das bedeutet uns sehr viel und das baut uns massiv auf. Und deswegen verstehe ich auch, warum der Paulus das da hineinschreibt. Also, ja, was wirklich schön ist, wir reden eigentlich von dem Aspekt wenig, ja, von dieser Kultur der Ehre auch den Leitern gegenüber. Und trotzdem geschieht das bei uns. Also ein Danke an euch, an jeden von euch, der dazu beiträgt, dass wir als Leiter geehrt werden und dass uns auch gedankt wird und das bedeutet uns sehr viel. Und wenn du heute da bist und denkst, ich habe da nie drüber nachgedacht, ich weiß nicht, okay, muss ich mal schauen, wie das in meinem Leben ausschaut, dann lade ich dich ein, das zu tun. Es wird uns sehr freuen. Aber insgesamt haben wir da eine tolle Kultur als Vineyard Linz und das möchte ich auch feiern. Okay, ich habe jetzt vier Elemente angeschaut. Die richtige Perspektive. Ja? Jesus wird wiederkommen. Innigkeit mit Jesus. Wir erleben ihn jetzt schon. Wir erleben seine Liebe jetzt schon. Leben in Gemeinschaft füreinander als Teil der lokalen Kirche und leben unter Autorität. Das fünfte Element ist nicht nur ein Film, sondern auch mein letzter Punkt heute, nämlich geisterfülltes und geistgeführtes Leben. Geisterfülltes und geistgeführtes Leben. Und was wir uns jetzt anschauen, ist fast wie eine Beschreibung davon, wie ein Leben ausschaut oder wie eine lokale Kirche ausschaut, wenn das Leben geistgefüllt, vom Heiligen Geist erfüllt ist und vom Heiligen Geist geführt wird. Und übrigens, eine Kirche, die vom Heiligen Geist gefüllt ist, besteht aus Leuten, die vom Heiligen Geist gefüllt sind. Ja. Das heißt, wenn du möchtest, dass diese Kirche mehr vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann schau, dass dein Leben mehr vom Heiligen Geist erfüllt ist. Das ist die Art und Weise. Und wenn wir das alle machen, wenn das viele von uns machen, dann erleben wir mehr und mehr eine Kirche, die vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und genau das wollen wir. Vers 16 bis 24. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Okay, ich gehe ganz kurz durch die verschiedenen Punkte durch. Das ist wie eine Liste, ja? Erstens, seid immer fröhlich. Wie können wir nicht fröhlich sein, wenn es nicht um uns geht, sondern um Gott? Und wenn wir wissen, was ich am Anfang gesagt habe, dass das Reich Gottes jetzt schon hereinbricht und wo wir noch die andere Realität erleben, dass es letztlich zu unserem Besten und zu Gottes Herrlichkeit dienen wird und dass eines Tages alles geheilt wird und alles gut wird und dass wir komplett ihm vertrauen können, was immer passiert, dass es um Gott geht, der uns geliebt hat, der uns nicht strafen wollte, sondern retten wollte, der uns gerufen hat, gerettet hat, der uns erfüllt mit dem Heiligen Geist und uns eine sichere Hoffnung gibt. Wie können wir nicht froh sein, oder? Wenn wir uns das vor Augen führen und auch ins Herz lassen. Und sogar wenn wir schwierige Umstände erleben, das sind alles Wahrheiten, die in jeder Lebenssituation in unserem Leben zutreffen. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Wie schön, dass wir durch den Tag hindurch unsere Verbindung mit Jesus nie verlieren, weil uns der Heilige Geist erfüllt. Es gibt nichts, das wir alleine erleben müssen. Er ist hier. Er lebt in uns. Ja, wir sind sein Tempel, sein Gebäude. Er erfüllt uns. Und deshalb, wir können unsere Erfahrungen mit ihm teilen. Wir können ihn einbeziehen in Dinge, in unser Leben, in unsere Gedanken. Wir können alles mit der Liebe unseres Lebens teilen. Ist doch wunderbar. Hört nie auf zu beten. Was immer auch geschieht, steht da, seid dankbar. Egal was passiert, Gott wird es zu seiner Herrlichkeit und zu deinem Besten wenden. Egal was passiert, und ich rede es im schlimmsten Fall, wir haben einen Grund zur Dankbarkeit. Und natürlich, wenn das Reich Gottes hereinbricht, haben wir sowieso einen Grund zur Dankbarkeit. Aber wir haben immer Grund zur Dankbarkeit, weil Jesus den Sieg schon errungen hat, weil er uns auserwählt hat, weil er für uns gestorben ist, weil er uns nicht strafen wollte, sondern retten wollte und so weiter. Dann steht in Vers 19, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Wir sagen immer bei uns in der Vineyard Linz, wir wollen eine Kirche sein, wo der Heilige Geist regiert. Und er darf bei uns alles machen, was immer er will. Wenn er in Ruhe kommen will und in Stille, darf er in Ruhe und Stille kommen. Er ist souverän und er darf unter uns machen, was immer er will. Und wenn er irgendwas machen will, was wir jetzt noch nicht gut einordnen können, solange es er ist, darf er es. Ja? Er weiß es besser als wir. Und wir wollen Gott, den Heiligen Geist, nicht in menschengemachte Kategorien einpacken. Er darf bei uns handeln, wie er will, weil er unser Gott ist. Er regiert. Und wir wollen ihn nicht unterdrücken mit unseren eigenen Vorstellungen, sondern das Gegenteil wollen wir machen. Wir wollen, dass er Freiheit hat, bei uns zu reden, zu sprechen. Ja, prophetisches Reden ist Reden, das letztlich von Gott kommt. Wir wollen, dass er redet, dass er aktiv ist bei uns, dass er regiert, dass er alles bei uns unter Kontrolle hat. Und wir können uns darauf verlassen, dass er uns auch hilft, dass wir das, was geredet wird, also das prophetische Reden jetzt, dass wir das miteinander in Gemeinschaft anhand der Bibel und mit anderen Christen gemeinsam prüfen, damit wir das gut auseinanderkennen können, was sagt der Heilige Geist und was sage ich. Und es gibt keinen Menschen in der Welt, sogar der am prophetischsten begabte Mensch, ja, ich kann euch garantieren, dass es keinen Menschen gibt, der Gott absolut perfekt hört. Ja? Das heißt, jeder Einzelne von uns, jeder einzelne Christ in der ganzen Welt durch alle Zeiten hat immer schon Gemeinschaft gebraucht, um zu prüfen, ob das der Heilige Geist ist oder nicht. Und ich merke oft, also das haben wir leider schon öfters einmal erlebt, dass jemand so überzeugt ist, dass das, was die Person hört, hundertprozentig von Gott kommt. Und meistens ist es dann Vorstufe zu irgendeiner Katastrophe oder unweisen Entscheidung oder Schwierigkeiten im Glauben oder im Leben. Weil Gott sich das nicht so vorgestellt hat. Er hat sich vorgestellt, dass es innerhalb von einem gesunden, lokalen Kirchenkontext passiert. Also, wir sollen das gemeinsam prüfen, weil wir wollen, dass wir seine Stimme klar hören. Übrigens, es gibt auch keinen Christen, der Gottes Stimme nicht hören kann. Also wenn du heute da bist und denkst, ich kann Gottes Stimme nicht hören, du kannst Gottes Stimme hören, weil meine Schafe hören meine Stimme. Und auch das ist was wir gemeinsam in der Gemeinschaft lernen können, ja? Und üben können. Und wo wir uns ermutigen können und so weiter, was ich vorher gelesen habe. Diese Dinge passieren in Gemeinschaft. Und dann steht noch in Vers 22, meidet das Böse in jeglicher Form. Das Böse gehört nicht ans Licht, es gehört in die Nacht. Wir sind Kinder des Lichts, wir gehören zu seinem Reich. Und natürlich ist alles vergeben, er hat alles schon bezahlt am Kreuz. Deswegen gehören wir zum Licht. Und deswegen wollen wir das Böse meiden. Deswegen wollen wir mit dem Bösen nichts zu tun haben. Deswegen setzen wir alles daran, dass wir seinen Willen tun und nicht das, was Gott verabscheut. Ja? Und das ist auch ein Prozess, der unser Leben dauert. Das ist ein großes Ziel in unserem Leben, ja? Dass wir die Dinge, die Gott verabscheut, nicht tun. Und mehr die Dinge, die er liebt, dass wir diese Dinge tun. Das ist die Auswirkung davon, dass wir als Kinder des Lichts sind. Deswegen wollen wir das. Und so entwickeln wir uns. Und dann das Letzte, was noch da steht, in Vers 23 und 24 in diesen Versen, da steht im Prinzip, dass wir absolut sicher in Gottes Hand sind. Er ist gut, er ist treu. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Da haben wir diese Hoffnung. Gott, der euch berufen hat, ist treu und er wird halten, was er versprochen hat. Ja, Gott verspricht nicht irgendwas und macht dann was anderes. Ja, es ist nicht Gott. Also, die Elemente einer Reich-Gottes-Haltung, die wir uns heute angeschaut haben, sind richtige Perspektive, Innigkeit mit Jesus, Leben in Gemeinschaft, füreinander, als Teil von der lokalen Kirche, Leben unter Autorität und ein geisterfülltes und geistgeführtes Leben. Die Einladung an uns alle ist, dass wir diese Haltung einnehmen, ja, für diesen Herbst jetzt, ja, für die nächste Phase in unserer Kirche, für das nächste Jahr, aber eigentlich für unser ganzes Leben, dass wir diese Haltung einleben. Richtige Perspektive, Innigkeit mit Jesus, Leben in Gemeinschaft, Leben unter Autorität, geisterfülltes und geistgeführtes Leben. Und dann mit dieser Haltung, mit dieser Ausrichtung beten wir jeden Tag in unserem Leben, für unsere Umgebung, für unsere Stadt, für unsere Welt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ja. Komm, Heiliger Geist. Herr, wir wollen damit anfangen, dass wir sagen, wir wollen von dir erfüllt werden. Wir wollen von dir gefüllt sein. Wir wollen dich jetzt aufsaugen. Komm mit deiner Gegenwart. Komm her zum Überfließen, Herr. Ja.